Auch ich möchte alle herzlichst willkommen heißen in dem teuren Namen des Herrn, wünsche uns wirklich Gottes Segen, eine Andacht, in der Gott uns wohltun kann, wo wir glauben können, wie die Schrift sagt, und auch erleben können, was die Schrift uns verheißen hat, so dass sich unser Kommen gelohnt haben möge, dass der Herr mit uns allen zu seinem Recht kommt. Besonders alle, die heute zum ersten Mal hier sind, heißen wir ganz herzlich willkommen. Und man könnte ja von Finnland anfangen und so im Kreis herumgehen. Alle Nachbarländer sind vertreten. Gott möge uns gemeinsam segnen. Freunde aus Afrika, ja, man könnte sagen, aus vielen Ländern sind heute hier, und besonders viele Brüder aus ganz Afrika. Lass uns grüßen, bis unser Bruder Daniel in Cape Town, Kapstadt, der unterste Zipfel. Alle Brüder sagen, grüße die Gemeinde und alle, die kommen werden, Bruder Wahlström lässt grüßen, Bruder Gilson lässt grüßen, alle lassen ganz, ganz herzlich grüßen. Ich will nun weiter fortfahren, ich sehe Bruder Graf heute hier, eben nur ein Grußwort und dann werden wir Fortsetzung machen.
In mein Leben lass es dein, treuer Gott auf ewig sein. Lass die Hand in stillem Fleiß wirken nur auf dein Geheim. Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen. Jetzt und ewig bin ich dein. Lass das Wort des Mundes rein, voll von deiner Wahrheit sein. Dein sei Ehre, Gott und Glück. Herr, ich halte nichts zurück. Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, deinem Trost, ich mein Leben wein, ich bin Herz und Sinn. Ich bin gänzlich hier allein, wasche mich in der Not ein.
Dankeschön, danke. Es gibt zu singen. Lass.
Wasche mich in teuren Blut, ich mein Leben mit Jesus. Mein Leben wein, jetzt und ewig bin ich dein.
Singen wir noch, du bist würdig, du bist würdig.
Du bist würdig,
du bist würdig,
du bist würdig.
Amen. Ihr mögt euch setzen. Vielleicht nur ganz kurz den Reisebericht vom Oktober. Ich habe ja bereits in Salzburg und Zürich ganz kurz darüber berichtet. Gott hat in der Tat viel Gnade geschenkt. Bruder Mehnert, der ja mit war, ist schon wieder in Guatemala, um neue Kontakte und Vorbereitungen zu treffen, damit das Wort des Herrn auch in dem Teil der Erde zum Durchbruch kommen wird. Es ist einfach schön, dass wir die Möglichkeiten haben, das Wort des Herrn in alle Welt zu tragen. Begonnen hat die Reise in Bangladesch. Dort waren wir zum ersten Mal, ein Land mit 150 oder 51 Millionen Menschen, nur knapp 1 Million Christen. Aber überall sind Gemeinden, überall ist Hunger, überall kamen Menschen, um das Wort zu hören, besonders auch in Dhaka in Bangladesch. Pfingstgemeinden, Baptistengemeinden haben Türen geöffnet. Der Baptistenprediger ließ sich am nächsten Tag taufen auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Der Pfingstprediger war überwältigt. Wahrscheinlich wird er sich auch in Kürze taufen lassen. Und wir haben in der Tat gesehen, dass die Hand des Herrn mit uns war. Dann ging es weiter nach Thailand und dann besonders nach Malaysia. Dort hatten wir diesmal große Versammlungen. Zwei waren mit über 1000 Leuten und wir haben Anschriften gesammelt. Es sind ja englisch sprechende Völker aus den ehemaligen Kolonien des britischen Weltimperiums und so kann man dort ohne Übersetzung in Englisch predigen und das Wort des Herrn hat auch dort, so glaube ich, ausgerichtet und wird ausrichten, wozu es gesandt wurde. In Malaysia hatten wir einen besonderen Fall, ein Bruder aus dem Irak, der Vater und Mutter nicht kennt, der einfach ausgesetzt wurde und dann in einer Moslemfamilie groß wurde, aber immer ein Verlangen hatte, Gott zu finden, Gott zu erleben. Und er kam dann vom Irak nach Malaysia und dort fiel eine unserer Broschüren in seine Hände und er hat sie gelesen, der Herr hat zu ihm gesprochen und der Kontakt ergab sich und auch der kam am nächsten Tag nach der ersten Versammlung ins Hotel und sagt, ich möchte biblisch getauft werden und so habe ich auch ihn getauft und insgesamt war es wirklich reich gesegnet. Auch in Indonesien etwa 200 Prediger aus dem ganzen Lande versammelt zu einer Jahreskonferenz und man gab mir die Zeit und ich habe das Wort des Herrn vortragen dürfen. Alles andere ist Gott überlassen. Nicht der Mensch hat Einfluss, sondern Gottes Einfluss muss da sein. Und wie Bruder Graf eben so schön betonte, man kann viele Predigten hören. Wenn das Gehörte nicht vom Geist Gottes geoffenbart wird, was dann? Ihr könnt es nachlesen im Matthäus-Evangelium im 13. Kapitel steht es geschrieben, wenn wir Gottes Wort hören und es nicht verstehen, dann kommt der Feind und raubt es und wir gehen leer aus. Was dann noch übrig bleibt, sind Diskussionen und Philosophien, wo keine Offenbarung ist, da geht das Volk irre. So steht es schon geschrieben. Und unser Herr hat wiederholt gefragt, habt ihr verstanden, was ich euch gesagt habe? Und dann gab er die Verheißung, noch vieles hätte ich euch zu sagen. Ihr könnt es jetzt nicht ertragen, wenn aber der Heilige Geist der Wahrheit kommt, er wird euch in alle Wahrheit einführen. Er wird euch das Zukünftige verkündigen. Und das dürfen wir tatsächlich alles aus Gnaden auch erleben. Dann wäre nur noch bekannt zu geben, dass so Gott will, das muss man sagen, und die Zeit noch anhält, werden wir eine Israelreise machen. Eine Anzahl Jugendlicher haben sich bereits gemeldet und wir werden beide Sprachen zusammenlegen, nämlich Deutsch und Französisch, im Mai, so Gott will und die Zeit noch da sein wird, vom Montag, den 5. Mai, bis Donnerstag, den 15. Mai, eine der schönsten Zeiten in Israel und nicht so überlaufen wie der April. Da kommen Juden aus aller Welt, um das Passa zu feiern. Der Mai ist schon ruhiger und auch angenehmer. Bitte meldet euch so schnell wie möglich. Die Zahl wird schnell voll werden. Dann haben wir ja alle mitbekommen, dass auch die Vergangenheit immer wieder aufgerollt wird, neuerdings ja durch das Buch von dem in Amerika geborenen Juden Daniel Goldhagen. Die meisten werden es mitbekommen haben. Vor einigen Jahren hat er schon über den Holocaust geschrieben und jetzt neuerdings wieder. Und es gab großen Aufruhr im Lande. Ich habe gestern die Video gesehen und gehört im zweiten deutschen Fernsehen, wie Vertreter der römischen Kirche und Juden auf der einen und auf der anderen Seite ihre Darlegungen bringen. Und wenn man dann hört, ich habe es mir notiert, Daniel Goldhagen sagte, das Neue Testament enthält 140 Stellen, die gegen die Juden gerichtet sind. Und dann hat der Geistliche der römischen Kirche Römer 9 bis 11 zitiert und hat gesagt, die Kirche hat ihren Judenhass oder Judenablehnung auf Römer 9 bis 11 gegründet und hat zugegeben, dass die Kirche den Juden großes Leid zugefügt hat. Und beide sind im Unrecht. Ich habe selten so Magenkrämpfe gehabt wie gestern beim Sehen und Hören dieser Diskussion. Es gibt keine Stelle in der Bibel, die gegen Juden oder gegen Heiden wäre. Es ist nur die Verurteilung derer, die nicht geglaubt haben. Der Unglaube ist eine Selbstverurteilung und Gott spricht es dann nur noch aus. Das haben wir ja in den beiden Stellen im Johannesevangelium, dem 8. Kapitel. Darauf wurde ja Bezug genommen. Johannes 8. Kapitel 42 bis 44. Johannes 8, 42 bis 44, hier steht geschrieben, da sagte Jesus zu ihnen, wenn Gott euer Vater wäre, dann würdet ihr mich lieben, denn ich bin von Gott ausgegangen und gekommen. Nicht von mir selbst gekommen, sondern er hat mich gesandt. Und jetzt kommt die Stelle, wie geht es nun zu, dass ihr meine Art zu reden nicht versteht? Es geht ums Verstehen. Weil ihr meine Art zu reden nicht versteht. Und dann, weil ihr nicht imstande seid, dass was meine Worte besagen, auch nur anzuhören. Sie wollten gar nicht zuhören. Sie waren gar nicht bereit zuzuhören. Sie haben von vornherein abgelehnt. Es waren die Gesetzeslehrer, die Schriftgelehrten, all diese Leute. Und dann hat natürlich unser Herr gerade diesen klugen Menschen sagen müssen, ihr stammt eben vom Vater als oder vom Teufel als eurem Vater und wollt nach den Gelüsten eures Vaters handeln. Der ist ein Menschenmörder von Anfang an gewesen und steht nicht in der Wahrheit, weil die Wahrheit nicht in ihm ist. Ja, das war klar und deutlich gesagt, nicht allgemein dem Volke zugewandt, sondern denen, die nicht imstande waren, anzuhören, was unser Herr zu sagen hatte und sich einbildete, Gott zu dienen. Und dem Herrn blieb ja gar nichts weiter übrig, als das zu sagen. Dann im Römerbrief haben wir die wirklich tiefgehenden Stellen Römer, das 9. Kapitel. Ich lese nur ein paar Verse und dann gehen wir weiter in die Betrachtung. Römer 9. Kapitel, Vers 7 bis 9. Hier steht folgender Text. Und nicht alle sind schon deshalb, weil sie Abrahams Same sind, auch Kinder, sondern in Isaak soll dir Nachkommenschaft genannt werden. Das will sagen, nicht die leiblichen Kinder sind damit auch Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung werden als Nachkommenschaft gerechnet. Wir haben das hier ja schon betrachtet. Man muss dann zu Galater 3 gehen und dann auch zu Galater 4. Ich lese noch aus Römer, dem 10. Kapitel. Und das ist die Schlüsselstelle für alles. Niemand soll Gott Schuld geben, denn die Schuld liegt bei jedem, der nicht glaubt. Der Glaube ist das Schlimmste, das einem Menschen im Leben Unglaube ist das Schlimmste, was einem Menschen im Leben passieren kann. Römer 10. Kapitel, Vers 16, Römer 10, Vers 16. Aber freilich nicht alle sind der Heilsbotschaft gehorsam gewesen. Oder sagt doch Jesaja, Herr, wer hat unserer Botschaft Glauben geschenkt? Darum geht es. Die Botschaft muss geglaubt werden. Und erst dann wird sie uns geoffenbart. In Römer, dem 11. Kapitel, haben wir Vers 18. Römer, 11. Kapitel, Vers 18. So rühme dich deswegen nicht gegen die Zweige. Tust du es dennoch, so sollst du wissen oder bedenken, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Du wirst nun einwenden, es sind ja doch Zweige ausgebrochen worden, weil ich eingepfropft werden sollte. Und dann kommt die Erklärung. Ganz recht, infolge ihres Unglaubens sind sie ausgebrochen worden und du stehst infolge deines Glaubens da. Sei nicht hochmütig, sondern sei auf der Hut. Hier haben wir die Antwort. Auch das haben wir schon an dieser Stelle gesagt. Platz wäre für alle gewesen, für Juden und Heiden, für die ganze Welt. Aber die ganze Welt wollte nicht, die ganze Welt glaubte nicht. Und deshalb sind die eingepfropft worden, die geglaubt haben. Der Glaube ist das Wichtigste für einen Menschen. Nicht nur ein Glaube, sondern der Glaube, wie die Schrift es gesagt hat. Und dann ist mir in der Diskussion tatsächlich aufgefallen, wie man die Dinge verschleiert, wie man mit Lug und Trug umgeht, dass man fast nicht mehr zuhören konnte. Ich musste daran denken, dass doch hunderte von Jahren vergangen sind, doch zumindest vom Jahre 1701, als das Deutsche Reich ausgerufen worden ist. Und ich habe den Text gelesen, ich habe mir aufgeschrieben, ich und mein Volk wollen dem Herrn dienen. So war es, als das Preußenreich in Königsberg ausgerufen wurde. Solange Protestanten im Lande regierten, gab es nicht eine einzige Verfolgung der Juden und nicht eine Shoah. Erst als die anderen dran kamen, war es passiert. Und das war nicht nur einmal, das ist durch die ganze Geschichte schon immer geschehen. Aber die Leute wollen ihre Hände reinwaschen. Aber ich lese die Stellen ganz kurz vor, die auch zum Tragen kommen werden, wenn die Zeit dafür kommt. Jesaja 26, Vers 21. Jesaja 26, Vers 21. Denn gar bald wird der Herr aus seiner Wohnstätte hervortreten, um die Erdbewohner zur Rechenschaft zu ziehen wegen ihrer Verschuldung, dann wird die Erde das von ihr verschluckte Blut wieder zum Vorschein bringen und die von ihr verscharrten Ermordeten nicht länger verbergen. Das wird so sein. Vorausgesagt schon in 5. Mose 32, 5. Mose 32, Vers 43, wegen der Übersetzung wiederhole ich es, 5. Mose 32, Vers 43, jubelt ihr Heidenvölker über sein Volk, denn er wird das Blut seiner Knechte rächen und Rache an seinen Bedrängern nehmen und entsündigen sein Land, sein Volk. Das wird er tun, so wahr er es verheißen hat. Dann haben wir die Stelle im Lukas-Evangelium, dem 21. Kapitel, wo unser Herr tatsächlich das Urteil gesprochen, denn er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wenn man dann hört, wenn irgendjemand, der glaube ich 1959 geboren wurde, sich über alles hinwegsetzt und noch nicht mal das Neue Testament respektiert und im Talmud liest, wie die Juden bis auf den heutigen Tag, ihr Lieben, wer die göttliche Heimsuchung verpasst, verpasste für immer. Der Anschluss war nicht mehr gegeben, nicht mehr gefunden. Zuerst sprach unser Herr, schlagt den Weg zu den Heiden nicht ein, geht nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel, Matthäus 10. Und später musste er sagen, geht hin in alle Welt. Und Paulus hat es in Apostelgeschichte 13 zum Ausdruck gebracht, da ihr euch des ewigen Lebens nicht für würdig erachtet, wenden wir uns zu den Heiden, damit das Wort erfüllt werde, dass das Heil Gottes bis ans Ende der Erde reiche. Hier in Lukas 21, Vers 24, und sie werden durch die Schärfe des Schwertes fallen und in die Gefangenschaft unter alle Heidenvölker weggeführt werden, und Jerusalem wird von den Heiden zertreten werden, bis die Zeiten der Heiden abgelaufen sind. Wenn wir uns vor Augen führen, welche Folgen es für die Juden hatte, dass sie den Messias ablehnten bis zum heutigen Tage, und ihr werdet es ja nicht miterleben, weil wir alle die Entrückung erwarten, aber wehe denen, die zurückgeblieben sind, die nicht bereit waren für die Entrückung und dann durch die große Trübsalzeit hindurchgehen müssen, sie werden auch zu spüren bekommen, was es mit sich bringt, wenn man Gott nicht glaubt und das Wort, das er an uns in dieser Zeit gerichtet hat, nicht im Glauben aufnehmen kann oder will. Und dann haben wir ja die Stelle in der Offenbarung im 5. Siegel, wo die jüdischen Märtyrer tatsächlich um Rache rufen. Offenbarung 6. Kapitel von Vers 10, Offenbarung 6 von Vers 10. Sie riefen mit lauter Stimme: Wie lange, o heiliger und wahrhaftiger Herr, verziehst du noch mit dem Gericht und rächst unser Blut nicht an den Bewohnern der Erde? Ja, ich habe die Stelle nur lesen wollen, um uns vor Augen zu führen, dass die ganze Welt im Argen liegt, ob es Religionen sind, Kirchen oder Freikirchen sind. Wenn Gott sich unser nicht erbarmt und sich uns nicht offenbart und uns über sein Wort aus Gnaden Offenbarung schenkt, dann bleiben wir alle im Dunkeln. Und deshalb ist die Offenbarung einfach so notwendig und besonders in der Zeit, in der wir jetzt angekommen sind, auch der Glaubensgehorsam muss einfach da sein, er muss offenbar werden. Ich habe hier noch Zeitungsartikel mitgebracht, die werde ich heute nicht lesen, wo manches geschrieben wird über das, was auch jetzt in unserem Lande vor sich geht und wie die Paktierung mit dem Irak ist. Und wir alle wissen, was Gottes Wort vorausgesagt hat, nachzulesen. Wer wissen will, was Gott Israel zugesagt hat, welches Landesgrenzen oder welche Landesgrenzen es sind, nachzulesen in 1. Mose. Da kann man nachlesen bis zum Euphratstrom und dann im 1. Mose 15, 18 ebenfalls. Gott hat die Grenzen seines Volkes und seines Landes festgelegt. Und wenn die göttliche Ordnung mit Israel in Kraft tritt, werden auch die Grenzen in Kraft treten. Erst mit dem Moment, wo nicht mehr Politiker verhandeln, sondern wo Gott handelt. In dem Moment wird es geschehen. In den Religionen ist sowieso nur Betrug. Ich habe gerade hier einen kleinen Zettel vor mir liegen. Der wurde rumgereicht in einer der Versammlungen in Fernost. Und da heißt es im ersten Absatz: Betet für alle christlichen Kirchen in eurem Lande und den Nachbarländern. Im zweiten Vers heißt es: Betet für den Papst und die Kardinäle. Im dritten: Betet für die Erzbischöfe und Bischöfe und so weiter und so weiter. Alles ist unterwegs. Und dann liest man hier ein Gebet, ganz vertrauensvoll, von einer hohen Würdigkeit. Und der Jesus, den sie tragen, hängt unten an der Kette, am Kreuz, richtig, unten schön. Am Kreuz hängt er an der Perlenkette und das Gebet, hier heißt es sogar mit voll gut geschrieben, fett geschrieben, vertrauensvoll beten. Die Öffnung des Rosenkranzes beginnt mit im Namen des Vaters, des Sohnes. Und man kann es alles gar nicht lesen. Dann kommen 10, gegrüßet seist du Maria. Und dann kommt alles Mögliche. Und dann sagt Herr Hochhuth im Fernsehen, dass der Papst den Anspruch stellt, Stellvertreter Gottes auf Erden zu sein, hat es nicht befürwortet, hat es in Frage gestellt. Es gibt keinen Stellvertreter Gottes auf Erden. Gott hat sich allein in seinem eingeborenen Sohn geoffenbart und er gab die Verheißung, dass der Heilige Geist kommen und uns in alle Wahrheit führen wird. Aber wenn man weltweit den religiösen Betrug hautnah mitbekommt, dann bleibt er nicht in der Haut stecken, dann geht er zu Herzen. Und dann wünschte man tatsächlich, dass irgendwie die Wahrheit doch dem Volke mal kundgetan werden könnte. Aber auch das kann ja nur Gott tun. Für uns, die wir gläubig sind, ganz kurz die Stellen aus dem Hebräerbrief in Verbindung mit dem, was mit Israel geschah, ist mir neu groß geworden, wie wichtig es ist, dass wir die Zeit unserer göttlichen Heimsuchung nicht versäumen, dass wir die Botschaft der Stunde, das Wort der Verheißung in uns aufnehmen, um Anteil an dem zu bekommen, was Gott verheißen hat. Im Hebräerbrief haben wir die Ausführungen über Glauben und Unglauben und welche Folgen das mit sich bringt. In Hebräer 3, Vers 12 steht geschrieben, Hebräer 3, Vers 12, gebt Acht, liebe Brüder, dass sich in keinem von euch ein böses Herz des Unglaubens im Abfall von dem lebendigen Gott zeige. Man muss sich das so vorstellen, mit welch einem Schmerz der Apostel solche Worte geschrieben hat. Er hat ja Israel vor Augen gehabt, das nicht geglaubt hat und nicht in die Ruhe eingegangen ist. Und dann macht der Mann Gottes die Fortsetzung in Vers 18 und 19 in Hebräer 3. Und wer waren die Leute, denen er zugeschworen hat, sie sollen nicht in seine Ruhe eingehen, doch wohl die, welche sich ungehorsam erwiesen hatten, so sehen wir denn, dass sie nicht haben hineingelangen können infolge ihres Unglaubens. Ungehorsam und Unglaube sind ein Paar. Und deshalb ist Glaube und Gehorsam auch miteinander verbunden und vereint. Die Prüfung, wir haben es ja in Galater 6 alle mitgelesen, die Prüfung müssen wir an uns selber machen, ob wir tatsächlich im Glauben, in dem Glauben stehen, wie die Schrift sagt. Brüder und Schwestern, werte Freunde, wenn man all die Deutungen des Wortes so hört, ja, das geht einfach alles zu weit. Zurück von allen Deutungen, zurück zum Wort, zurück zu dem Original, das Gott uns hinterlassen hat. Denn Gott ist wirklich nur in seinem Worte. Einer, der war wohl ein Jesuit, der da mitsprach in diesem Interview, der sprach von der Exegese der Kirche, und das heißt die Deutung dessen, was die Kirche über Römer so und so zu sagen hatte. Ich habe es weltweit gesagt und sage es auch heute hier. Es genügt nicht, dass wir zu dem zurückgehen, was sogenannte Kirchenväter gesagt haben. Und es genügt nicht, dass wir zu dem zurückgehen, was Luther, Wesley, Zwingli oder wer sie alle waren, sagten. Wir müssen zu dem zurückgehen, was Petrus, Johannes, Jakobus, Paulus gesagt haben, zurück zu dem Wort, das am Anfang war, Denn im Anfang war das Wort und nicht die Deutung. Die Deutung kam später. Und in jeder Deutung ist der geistige Tod enthalten. Dann haben wir im Hebräerbrief noch einmal im 4. Kapitel einige Hinweise für uns, die wir auch zu Herzen nehmen sollten. Hebräer 4. Kapitel, Vers 2 und 3. Denn die Heilsbotschaft ist an uns ebenso gut ergangen wie an jene, aber jenen hat das Wort, das sie zu hören bekamen, nichts genützt, weil es bei dem Hören oder bei den Hörern nicht mit dem Glauben vereinigt war. Das Wort muss von den Hörenden mit Glauben vereint werden. Wer nicht glaubt, dem wird es nicht geoffenbart. Nur wer Gott glaubt, dem kann er sich offenbaren. Nur wer sein Wort glaubt, dem kann es auch geoffenbart werden. Das ist die göttliche Weisung. Das ist göttlicher Wille, dem wir einfach nachkommen müssen und den wir auch beherzigen und auch persönlich erleben müssen. Und dann steht es hier in Vers 3, wir dagegen, die wir zum Glauben gekommen sind, gehen in die Ruhe ein. Ihr Lieben, der Mensch kommt nicht eher zur Ruhe, geistlich nicht eher zur Ruhe, bis er in Gott ruht. Bis er in Gott ruht, bis er Glaubensgewissheit hat, wo nichts mehr wackelt, wo nichts mehr hin und her geht, sondern wo es wirklich steht, gegründet auf dem Worte Gottes, auf der wirklichen Offenbarung Jesu Christi, unseres Herrn. Mit dem Moment gehen wir in die Ruhe ein. Vorher, wenn wir Gottes Wort nicht durch den Geist geoffenbart verstehen, dann laufen wir tatsächlich von hier nach dort. Fragen, wie siehst du das? Was sagst du darüber? Und wir kommen nicht zur Ruhe. Es sind viele Gläubige, die nicht zur Ruhe kommen. Einfach, weil ihnen das Wort nicht geoffenbart wurde. Wer göttliche Offenbarung des Wortes bekommt, der kommt zur Ruhe in Gott. Der ruht in Gott, dem sind die Fragen beantwortet, aus dem Worte. Wir müssen das einfach so im Glauben nehmen. Schaut euch doch in der ganzen Welt um. Offenbarung ist für die Gläubigen das Allerwichtigste. Offenbarung des Wortes Gottes, denn dadurch wird uns der Wille Gottes durch das Wort geoffenbart. Und dann gehen wir nicht mehr an Gott vorbei, dann reden wir nicht an ihm vorbei, dann singen wir nicht an ihm vorbei, dann predigen wir nicht an ihm vorbei, sondern dann werden wir in das Allerheiligste, in die Gegenwart Gottes gebracht und erleben so das, was Gott uns für diese Zeit aus Gnaden zugedacht hat. Ihr wisst ja, wir gehören nicht zu denen, die Bruder Branham im Munde führen, auch nicht zu denen, die immer wieder Paulus hat gesagt, sondern wir nehmen das ganze Wort Gottes. Und wir glauben an dieser Stätte, dass Gott Bruder Branham gesandt hat, um den prophetischen Teil des Wortes zu offenbaren und die biblischen Lehren neu auf den Leuchter zu stellen, um die göttliche Ordnung in der Gemeinde wiederherzustellen. Er war ein Mann von Gott gesandt, mit dem Worte Gottes an das Volk Gottes in dieser Zeit. Und das, was er lehrte, stimmte mit dem überein, was wir bereits im Worte Gottes haben. Aber der wichtige Teil ist tatsächlich darin zu sehen, dass eine Verheißung vorhanden war, die zur Erfüllung gekommen ist. Denn der wahre Glaube ist immer in der Verheißung verankert. Kinder der Verheißung glauben das Wort der Verheißung. Und erst dann, wenn wir es glauben, wird es uns geoffenbart. Wir haben ja auch darüber schon an dieser Stätte gesprochen, dass man auch diesbezüglich das Wort Gottes nicht mit dem Verstande lesen kann, sondern auf Schritt und Tritt brauchen wir göttliche Offenbarung und Inspiration durch den Heiligen Geist. Denn ganz schnell werden die Schriftgelehrten widersprechen und sie gründen sich zum Teil auf eine Bibelstelle, auf einen Vers, aber sie lassen den anderen aus. Und das darf man nicht. Man muss jedes Wort Gottes so glauben, wie es geschrieben steht, und in dem Zusammenhang lassen, in den es hineingehört. Da braucht man kaum im Moment die größte Offenbarung, um das festzustellen. Wenn Malachi 3, Vers 1 wirklich auf Johannes den Täufer zutraf und er kam vor dem Tag des Heils, ehe die Gnadenzeit anbrach, dann gibt es doch die zweite Verheißung. Ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Nach dem Dienst Johannes des Täufers brach der Tag des Heils an. Die Gnadenzeit brach an. Und 2000 Jahre sind vergangen. Und der schreckliche Tag des Herrn ist noch nicht gekommen. Denn ehe er kommt, wird die Sonne den Schein verlieren und der Mond sich in Blut verwandeln. So steht es im Joel, so steht es in einigen Bibelstellen geschrieben. Sogar in Apostelgeschichte, dem 2. Kapitel, in der 1. Predigt des Petrus. Man muss also die Worte der Heiligen Schrift ernst nehmen. Man kann nicht einfach leichtfertig damit umgehen und dann nur den einen Vers lesen, meinetwegen Vers 12, wo der Herr von Johannes sprach, Elia ist schon gekommen und sie haben mit ihm getan, was sie wollten. Vers 12 löst Vers 11 nicht auf. Vers 11 sagt, was geschehen wird. Vers 12 sagt, was schon geschah. Das muss man noch einmal begreifen. Begreifen kann man es nur, wenn es uns von Gott geoffenbart wird. Und dann gehen wir bis zu Johannes selbst, in Johannes 1, von Vers 19, und fragen, wie damals die Leute fragten, die von den Schriftgelehrten gesandt wurden, wer bist du? Bist du der Prophet? Nein, ich bin's nicht. Bist du Christus? Ich bin's nicht. Bist du Elia? Nein, ich bin's nicht. Ja, er wusste, wer er war. Wenn wir von Bruder Brenhem sprechen oder ihn erwähnen, dann wirklich mit dem Respekt vor dem Angesicht Gottes, dass wir gewürdigt worden sind, in dieser Zeit das prophetische Wort mitsamt der Verheißung, die darin geschrieben steht, im Glauben auf- und anzunehmen. Und erst danach ist es uns geoffenbart worden. Wer die Verheißungen nicht im Glauben aufnehmen kann und sie eventuell deutet, dem kann es nicht geoffenbart werden. Wenn wir selber mit dem Worte Gottes umgehen und meinen, wir könnten es, das geht nicht. Nur Gott kann es. Nur der Geist Gottes führt in alle Wahrheit. Wir sehen es doch in der gesamten Christenheit, wie alle das Wort deuten. Und sie gehen an dem, was Gott gegenwärtig tut, tatsächlich vorbei. Vergessen wir es bitte nicht. Der Ungehorsam ist das warnende Beispiel, so steht es hier noch in Hebräer, dem 4. Kapitel, von Vers 11 geschrieben, Hebräer 4, von Vers 11, so wollen wir also eifrig darauf bedacht sein, in seine Ruhe einzugehen, damit keiner zu Fall kommt und dadurch das gleiche warnende Beispiel des Ungehorsams darbietet. Darum geht es doch. Warum bemühen wir uns, das Wort Gottes zu bringen? Doch nicht nur zu evangelisieren, das schon. Und das steht immer an erster Stelle. Zu wünschen ist doch, dass in jeder Versammlung die Verlorenen gerettet, die Gebundenen frei, die Kranken gesund werden. Das ist der Kern der Sache. Aber die Einführung, die Belehrung, die vom Herrn ausgeht durch das Wort, ist einfach wichtig, um uns den Weg zu weisen, den Gott jetzt mit der Gemeinde geht. Brauchen wir das Wort der Verheißung für diese Zeit. Und immer, wenn Gott auf Erden etwas Besonderes tat, hat er seine Knechte und Propheten gesandt. Und mit dem Wort, das ihnen anvertraut wurde, ist auch der Wille Gottes geoffenbart worden. Brüder und Schwestern, wir stellen in dieser Zeit den Anspruch, im Reiche Gottes zu sein und Anteil an dem zu haben, was Gott gegenwärtig tut. Wir sind nicht eine Gemeinde als Denomination, sondern die herausgerufene Gemeinde des lebendigen Gottes, die Gemeinde der Erstgeborenen, die Gemeinde, die gegründet ist auf dem Fundament der Apostel und Propheten, wobei Jesus Christus selber der Eckstein ist. Und das ist die wahre Gemeinde. Alles andere sind Gemeinden. Aber der Herr spricht, ich will bauen meine Gemeinde. Und so viel wissen wohl alle, das Wort Ekklesia, das für Gemeinde im Griechischen steht, bedeutet herausgerufen durch einen Ruf, der ergangen ist, zusammengerufen worden. Erst ergeht ein Ruf und die dem Rufe folgen, versammeln sich, um die Ankündigung oder das, was gesagt werden soll, zu hören. Wer das aus früheren Zeiten noch kennt, wer auf dem Lande wohnte, wenn irgendeine Bekanntmachung war, dann hat jemand das angekündigt und meinetwegen etwas geblasen und gesagt, dann und dann ist beim Bürgermeister das und das. Und die sich dann dort versammelten, die bildeten die Ekklesia, die dem Ruf gefolgt sind, die herausgekommen sind. Genauso ist es jetzt im Geistlichen. Es sind die Herausgerufenen, nicht die Menge, sondern die, die da hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Und sie sind es, zu denen der Herr spricht und die er tatsächlich in sein Wort hineinführt. Und dann geht in Erfüllung, ich will bauen meine Gemeinde. Nicht ein Mensch baut, nicht eine Denomination. Der Herr hat seine Gemeinde erlöst. Er führt sie heraus. Er baut auf und er wird vollenden auf den Tag seiner herrlichen Wiederkunft. Und wir möchten ein Teil dieser Gemeinde der Erstgeborenen sein, Kinder Gottes, die das Erstgeburtsrecht haben und mit dem Erstgeburtsrecht den vollen Segen Gottes, der uns von Gott aus in Jesus Christus aus Gnaden geschenkt worden ist. Bitte nehmt Gottes Wort einfach auf als Samen. Auch darüber haben wir schon gesprochen. Lasst mich dazu das Wort aus 1. Korinther lesen, dem 15. Kapitel, 1. Korinther 15. Hier haben wir die wunderbare Darlegung von einem Weizenkorn in Verbindung mit der Auferstehung. Und ich möchte das mal so lesen, wie es hier auch geschrieben steht. 1. Korinther 15. Kapitel von Vers 35. Aber wird jemand fragen, wie werden die Toten auferweckt und mit was für einem Leibe erscheinen sie? Du Tor, jetzt kommt's, der Same, den du säst, bekommt doch auch nur dann Leben, wenn er erstorben ist. Der Same, der gesät wird, bekommt nur dann Leben, wenn er gestorben ist. Ja, was ist das denn? Leben durch Sterben? Ja, genau das. Leben durch Sterben. Sich selber sterben, um mit dem Herrn leben zu können. Das eigne Ich in den Tod gegeben, damit er sein Leben durch uns leben kann. So wie es mit dem Sohne Gottes war, so muss es mit uns als Söhnen und Töchtern Gottes werden. Ich lese noch einmal. Der Same, den du säst, bekommt doch auch nur dann Leben, wenn er erstorben ist. Viele kennen sich noch in der Landwirtschaft aus. Man findet von dem Samen, der gesät wird, nichts mehr, das noch brauchbar wäre. Aber das Leben, das in dem Samen war, kommt hervor. Kommt hervor. Das ist naturbedingt. So im Irdischen und so auch im Geistlichen. Auch mit Bezug auf den Leib steht weitergeschrieben von Vers 37. Und was du säen magst, du säst damit doch nicht schon den Leib, der erst noch erstehen wird, sondern ein nacktes Samenkorn, zum Beispiel Weizen. Ja, du säst nicht schon das, was in der Ernte reif steht. Du säst ein Samenkorn. Und dann kommt das Leben, das in dem Samen ist, hervor und wird zur Erntezeit eingebracht. So haben wir schon in den Evangelien beschrieben. Dann steht weiter, Gott aber gibt ihm einen Leib nach seinem Belieben, und zwar einer jeden Samenart einen besonderen. Hier geht es um die Hauptsache. Es geht immer um das Wort. Und die längste Predigt, die Bruder Brenhem gehalten hat, trägt den Titel, das Wort ist der Originalsamen. Ist die längste Predigt, die er gehalten hat. Und wenn wir dann in die Botschaftskreise schauen, in Anführung, was da gedeutet wird und was da mit den Aussprüchen des Gottesmannes getan wird, ist einfach unfassbar, genau wie der Rest, der in aller Welt getan wird. Und deshalb haben wir nochmals einen weiteren Grund, Gott von Herzen zu danken. Wenn man, wie ich auf der letzten Reise, ein Buch geschenkt bekam mit 40 Zitaten über die sieben Donner und nicht eine Bibelstelle genannt, einfach nur Zitate. Ich brauche das Wort. Ich kann nicht anders. Ich muss immer zum Wort gehen. Ich muss es im Wort finden. Und ich finde genug im Wort. Mehr brauche ich nicht. So viel, wie ich im Wort finde, so viel brauche ich, mehr brauche ich nicht. Und Gott ist immer treu. Er hat uns durch all die Jahre hindurch bewahrt. Wir haben nie ein Verlangen gehabt, etwas zu wissen zu können oder mehr zu wissen als andere. Wir hatten nur immer ein Verlangen, dass Gott zu seinem Recht mit seiner Gemeinde aus Gnaden kommen möge. Und dass diese Botschaft, die wahre Botschaft des Wortes, bis an die Enden der Erde getragen und der letzte Ruf ergehen kann und die Herausrufung der Erstgeborenen stattfindet und ihre Zubereitung eben auf den glorreichen Tag unseres Herrn. Bitte nehmen wir das zu Herzen und denken wir daran, Leben kann nur Gott hervorbringen. Aber nur dann, wenn der Same gesät worden ist. Dann kommen wir wieder auf die Einleitung oder auf das Wort danach zurück. Der Herr säte den guten Samen. Und die Kinder des Reiches Gottes sind der aufgegangene Same im Reiche Gottes. Zuerst ein Wort, das gesät wird. Und dann kommt es hervor und wir sind dann das Resultat dieser ausgestreuten Saat. Jakobus hat es so zum Ausdruck gebracht in seinem Schreiben im letzten Kapitel, Jakobus 5. Kapitel, Vers 7 und 8. Jakobus 5, 7 und 8. So harret denn standhaft aus, liebe Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Bedenket, der Landmann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und geduldet sich ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfängt. Geduldet sich ihretwegen. Was kann der Landmann machen? Er kann nur sehen. Wohl dem, der vorher gepflügt und geeckt hat, um das Land vorzubereiten, das nicht in Dornen und Distel gesät wird, das nicht auf steinigen Boden gesät wird, sondern dass die kostbare Saat des Wortes Gottes in ein feines, vorbereitetes Herz hineinfallen kann, wie schon im Propheten geschrieben steht, sät nicht unter die Dornen, sondern pflügt ein neues. Jedes Mal, wenn eine neue Aussaat kommt, muss vorher neu gepflügt werden. Ein neues muss gepflügt werden. Und er spricht, siehe, ich mache alles neu. Gott hat nicht alte Überlieferungen verbessert. Gott hat sein uraltes Wort neu geoffenbart. Und darauf kommt es doch jetzt an. Und hier haben wir es, der Landmann geduldet sich. Wann? Nachdem er gesät hat. Nachdem er gesät hat. Was bleibt mir weiter übrig, als abzuwarten, bis die Ernte hervorkommt, bis die Ernte reich wird? Die Saat kann in alle Welt getragen werden. Wir haben hier unseren Bruder Leonard aus Brüssel und andere Brüder, die das Wort tragen, Bruder Barry und wer sie alle sein mögen. Aber mehr können wir nicht. Wir haben keinen Einfluss auf den Acker, keinen Einfluss auf das Wachstum. Gott schenkt das Wachstum und das Gedeihen. Und deshalb muss die Vorbereitung einfach geschehen. Ihr alle kennt Johannes 12, wo der Herr von sich selbst als vom Weizenkorn spricht. Und natürlich auch das, was Johannes in seiner Predigt sagte, in Matthäus, dem 3. Kapitel. Hier hat er schon die Andeutung, ja nicht nur Andeutung, sondern klar verkündigt, was geschehen wird. Was geschehen wird. Matthäus Kapitel 3 von Vers 10. Matthäus 3 von Vers 10. Schon ist aber den Bäumen die Axt an die Wurzel gelegt und jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ich taufe euch nur mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich. Und ich bin nicht gut genug, ihm seine Schuhe abzunehmen. Der wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Jetzt kommt, damit ist etwas verbunden. Nicht nur eine Sprache, sondern eine Auswirkung. Er hat die Wurfschaufel in seiner Hand und wird seine Tenne gründlich reinigen. Den Weizen oder seinen Weizen wird er in die Scheuer sammeln und die Spreu aber mit unlöschlichem Feuer verbrennen. Also ganz am Ende kommt es auf das an, was reif ist im Weizen. Zuerst kommt ein Blatt oder zwei, drei hervor, dann der Halm, ja und dann die volle Ehre, der volle Weizen in der Ehre. Ich glaube, es ist in Markus 4, wo der Herr uns das vor Augen geführt hat, wie es mit dem Weizen dann auch geschieht. Markus 4. Kapitel, Markus 4 von Vers von Vers 28. Von selbst bringt die Erde Frucht hervor. Zuerst die grünen Halme, dann die Ähren, dann den vollen Weizen in den Ähren. Die Erde. Aber der Same muss gesät worden sein. Und das geschieht jetzt, Brüder und Schwestern, werte Freunde, fassen wir uns in Geduld, bis der Letzte auf Erden die göttliche Botschaft gehört, den Samen des Wortes in das Herz hineingestreut bekommt, und dann wird der Regen fallen und der Herr wird seine Ernte zur rechten Zeit einbringen und er wird seine Engel aussenden und er wird selber dabei sein. Offenbarung 14 sagt es uns ganz klar und deutlich, dass der Herr, wenn die Ernte reif sein wird, ist er es, der auf der Wolke kommt und die Ernte eingebracht werden wird. Offenbarung 14. Kapitel von Vers 14. Nun sah ich plötzlich eine weiße Wolke und der auf der Wolke oder auf der Wolke saß einer, der wie ein Menschensohn aussah. Er hatte auf dem Haupt eine goldene Krone und eine scharfe Sichel in der Hand. Dann trat ein anderer Engel aus dem Tempel hervor und rief dem auf der Wolke Sitzenden mit lauter Stimme zu: Lege deine Sichel an und beginne die Ernte, denn die Zeit zu ernten ist gekommen, weil die Ernte der Erde reif geworden ist. Da ließ der auf der Wolke Sitzende seine Sichel über die Erde fahren und die Erde wurde abgeerntet. Alles zur rechten Zeit. Im Grunde genommen ist der Herr alles in allem. Er ist der Sämann. Er hat uns die Saat zur Verfügung gestellt. Er ist es, der das Wort ist, von dem das Wort ausgeht. Und wir tragen das Wort und er ist es, der Wachstum und Gedeihen schenkt. Er ist es, der das Weizenfeld zur Reife aus Gnaden bringen wird. Und wir dürfen im Glauben annehmen, dass wir es in Kürze erleben werden. Glaubt es mir, wenn wir in die Welt hinausschauen, die Nachrichten hören oder lesen, dann ist die ganze Welt noch im Aufruhr begriffen, ob Erdbeben, Hungersnöte, teure Zeiten. Ja, viele haben schon die neue Währung, die wir ja alle so teuer finden, die haben ja schon eine Umtaufe vorgenommen. Wir sagen nicht mehr Euro, wir sagen Teuro, ja, weil alles so teuer geworden ist. Aber so steht es geschrieben, dass teure Zeiten kommen werden. Alles kommt, wie es im Worte Gottes geschrieben steht. Das wird kein Mensch aufhalten, auch mit dem Euphrat, dass er austrocknen wird und dass die vier Gerichtsengel dort gebunden sind auf Tag, Stunde, Monat und Jahr, um dann den dritten Teil der Erde zu vernichten. So steht es geschrieben und so wird es sein. Aber immer, wenn die Zeit erfüllt ist, Amen. Da mag es auch sein, dass jemand dann sagt, aber Bruder Brennen hat gesagt, dass diese vier Reiter oder diese vier Engel schon losgelassen worden sind im Zweiten Weltkrieg unter Stalin, Hitler und Mussolini und so weiter. Zum Teil ist es auch schon geschehen, denn sie haben Verderben über das Volk Gottes gebracht. Aber der Rest steht noch aus. Und das wissen wir alle, dass die biblische Prophetie immer Erfüllung findet. Aber schon manche Dinge als Vorläufer geschehen können, um zu zeigen, was dann geschieht, wenn es in Realität Erfüllung findet. Wenn man dann, wie ich ja wohl vor 4 Wochen zeigte, den Saddam Hussein auf der neuesten Briefmarke, auf dem Tempelplatz mit dem Gewehr im Anschlag vor dem Felsendom stehen sieht. Und dann weiß man, wohin die Reise geht. Alles in Vorbereitung, wie es die Heilige Schrift uns im Voraus gesagt hat. Es ist nicht nur Endzeit, wir sind am Ende der Endzeit angekommen. Und Brüder und Schwestern, es ist auch der Zeitpunkt, wie uns in Galater 6 vorgelesen worden ist, zu prüfen, ob wir im Glauben stehen oder ob es nur eine Annahme von uns ist, dass wir im Glauben stehen. Man kann das eigentlich noch einmal lesen, ehe wir zum Abschluss kommen. Traget einer des anderen Lasten, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Und er spricht, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wir müssen inniger miteinander verbunden werden. Wir müssen einander besser verstehen, inniger lieben. Es muss einfach zum Anfang zurückkommen. Alle Missverständnisse müssen aufgeräumt werden. Wie oft soll es denn gesagt werden, dass Missverständnisse genau dieselbe Quelle haben wie alle Deutungen des Wortes? Missverständnisse verursachen großen Schaden bei dem Einzelnen und unter dem Volke Gottes. Deshalb, wie schon vorher zu Anfang gesagt wurde, habt ihr alles recht verstanden. Ihr kennt ja meinen Spruch. Ich glaube, der stammt tatsächlich von mir. Wer recht ist in seinem Herzen, versteht alles recht. Das geht nicht anders. Wer aber falsch ist im Herzen, versteht alles falsch. Und deshalb müssen wir aufrichtig sein vor Gott. Ehrlich sein vor Gott. Nichts Arges in unserem Herzen gegen einen Bruder oder gegen eine Schwester haben. Wenn das noch vorhanden ist, dann werden wir missverstehen. Ihr könnt euch das doch richtig vorstellen. Wenn wir etwas gegen jemand haben, tja, du liebe Zeit, wenn der anfängt zu reden, tja, dann läuft es bei uns am laufenden Band. Und wir verstehen das und das falsch, weil wir es aus dem heraus verstehen, weil da ein Problem ist. Deshalb lasst uns doch all die Probleme beseitigen, miteinander reden, ohne Vorwürfe zu machen, uns vor Gott beugen, ihn bitten, uns zu vergeben und allen zu vergeben, die an uns irgendwas getan haben. Glaubet mir, Versöhnung und Vergebung gehören zusammen. Und Glauben und Gehorsam gehören zusammen. Wer nicht glaubt, gehorcht nicht. Wer glaubt, gehorcht. Es gehört zusammen. Abraham glaubte nicht nur Gott, er gehorchte. Als ihm gesagt wurde, nimm deinen Sohn und opfere ihn. Fassen wir es zusammen, worum es geht. Ausgeführt im Hebräerbrief, dass durch Unglauben die Leute die Verheißung nicht erlebt haben und Gott in seinem Zorn schwören musste, ihr sollt nimmermehr in meine Ruhe eingehen. Unglaube hat Ungehorsam nach sich gezogen und Gott konnte nicht mehr mitgehen mit seinem Volk, weil sein Volk nicht mehr mit ihm ging. Er wird nicht uns folgen, wir müssen ihm folgen. So hat es der Herr doch immer wieder gesagt, folge mir nach. Und wer mir nachfolgt, der verleugne sich selber, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Nicht er bürde einem anderen ein Kreuz auf, er nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Lass uns die Sachen ernst nehmen, Gott darum bitten, dass er uns aus Gnaden hilft. Dann hier noch einmal, Galater 6, Vers 4. Jeder prüfe aber sein eigenes Werk und dann mag er für sich allein zu rühmen haben, aber nicht vor anderen. Tja, dann bleibt ja gar nichts mehr übrig, dass man vor anderen noch rühmen könnte. Die anderen kennen uns doch besser, als wir uns selber kennen. Was sollen wir da noch rühmen? Und dann muss in Erfüllung gehen, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Nämlich, dass er alles in allem wirkt in uns, die wir ihm glauben, vertrauen und gehorchen. Möge sein Wort tief in unsere Herzen hineingefallen sein. Und gewiss wird es nicht leer zurückkommen, sondern ausrichten, wozu es gesandt wurde. Lasst uns auch auf dem Herzen tragen, dass Gott in Kürze Himmel und Erde bewegt und dass die Aufmerksamkeit auf sein Wort gelenkt würde und dass die göttliche Botschaft noch einmal gehört wird. Und dann können die Leute ihre Entscheidung treffen. Möge Gott uns alle segnen und mit uns allen sein. Amen. Lass uns aufstehen und wie schon so oft singen, so wie ich bin, so muss es sein. Wollen wir es aber auch im Glauben von Herzen singen, nicht nur weil wir singen. Wir zum zweiten Mal singen, lasst uns die Häupter beugen, die Herzen öffnen und uns fragen, ob wir glauben, wie die Schrift sagt, ob wir den Glauben mit dem Gehorsam vereint haben, ob wir uns selber prüfen, wie wir vor Gott stehen. Der Herr ist treu. Er ruft uns zusammen, er will uns zubereiten auf den glorreichen Tag seiner Wiederkunft. Sein Geist möge heute an uns mächtig wirksam sein. Heute, so ihr seine Stimme höret, verstocket eure Herzen nicht. Sie haben um ihres Unglaubens nicht hineingehen können. Wir dürfen durch unseren Glauben, den Gott uns geschenkt hat, hineingehen. Israel ist durch Unglauben aus dem natürlichen Ölbaum herausgebrochen worden. Die Nationen, die glaubten, oder Gotteskinder aus den Nationen, die glaubten, sind an ihre Stelle gesetzt worden. Jetzt wird der Herr sich Israel noch einmal zuwenden, nachdem die Gemeinde vollendet und hinaufgenommen wurde. So ist der Plan Gottes und so kommt er zur Ausführung. Doch jetzt die Frage, ob heute Abend einige hier sind, die ihr Leben Gott weihen möchten, die einfach heute spüren, dass der Herr spricht und dass sie den Wunsch haben, glauben, und gehorsam miteinander zu verbinden, mit dem Herrn zu sterben, sich selber zu sterben, damit er leben kann. Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Sind einige hier? Vielleicht wollt ihr zum Zeichen dafür. Doch es sind überall die Hände, gehen überall hoch. Gott sieht die Hände, er kennt die Herzen. Vielleicht sollten wir es alle tun, uns dem Herrn neu weihen, damit er seinen Weg mit uns haben kann. Lasst uns die Hände heben und gemeinsam singen, so wie ich bin, so muss es sein.
Sind der Reihe und Gottes
Lasst uns gemeinsam beten. Wir wollen alle den Mund öffnen und einstimmig beten. Geliebter Herr, du ewig treuer Gott, wir kommen gemeinsam vor dein Angesicht. O Herr, heute möchten wir dich erleben. Heute soll dein Geist über uns kommen. Heute soll dein Wort ausrichten, wozu du es sandtest. Geliebter Herr, habe du deinen Weg, dein Wille geschehe. Halleluja, gepriesen seist du, o Herr, denn du bist in unserer Mitte. Ein lebendiger Gott, ein wunderbarer Gott, der sein Wort hält und Verheißungen erfüllt, Offenbarung schenkt, offenbare dich deinem Volke, offenbare uns jedes Wort, jede Verheißung, offenbare uns deinen Willen, offenbare deine Kraft und deinen Segen, o Herr. Wir loben und preisen dich. Wir geben dir alle Ehre und allen Ruhm. Dir, o Gott, sei das Volk geweiht, geweiht für Zeit und Ewigkeit. Halleluja, Halleluja. Preiset den Herrn, rühmet seinen Namen, rühmet die Kraft seines Blutes, seines Wortes und seines Geistes. Halleluja. Preise dem lebendigen Gott. Halleluja. 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 Glaubet, empfanget. Glaubet, empfanget jetzt aus der Fülle Gottes. Gnade um Gnade. Halleluja. Halleluja. O Herr, du schenkst Offenbarung jetzt. Halleluja, Halleluja, schenkst Offenbarung über dein Wort, über deinen Willen. Du schenkst deinem Volke jetzt Offenbarung durch deinen Heiligen Geist. Halleluja, 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 Halleluja. Du bist gegenwärtig, du bist gegenwärtig. Du Aufgang aus der Höhe, gepriesen, gepriesen sei der Herr. Unser Gott, Halleluja, 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 Halleluja. Preis sei Gott, Preis sei Gott, Preis sei Gott. Der Glaube kommt aus der Predigt und die Predigt aus dem Wort Gottes. Und beides ist lebendig. Das Wort ist lebendig und der Glaube ist lebendig. Und der Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Nicht überwinden wird, überwunden hat. Halleluja. Singen wir noch, glaube nur, glaube nur.
Glaube nur, glaube. Alles ist möglich, du glaube nur, glaube nur, glaube nur, alles ist möglich, du glaube nur, Jesus ist Jesus ist mir, alles ist für mich, mein Jesus ist mir. Jesus ist mir, Jesus ist mir.
Und er ruft einem jeden zu, dir geschehe nach deinem Glauben. Halleluja, Halleluja, Preis sei Gott. Ihr könnt euch setzen.